Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Auf die Frage, wie er am liebsten kommuniziert, sagt mein heutiger Gast, ich zitiere, am besten gar nicht. Komme mit wenig Worten gut durchs Leben. Zitat Ende. Das ist an sich eine so mittelgute Voraussetzung für ein Gespräch, das normalerweise eine Dreiviertelstunde dauern soll. Und mein Gast sagt auch, dass seine größte Schwäche das sei, was man allgemeinhin Smalltalk nennt, also Gespräche über normale Dinge. Und bevor jetzt einige von euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, denken, dass ich schon wieder Olaf Scholz zu Gast habe, ganz falsche Richtung. In Wirklichkeit freue ich mich heute auf einen der größten deutschen Comedian, der aber anscheinend im normalen Leben oder vielleicht auch nicht ganz anders ist als auf der Bühne. Allerdings muss ich sagen, was auch sonst. Es wäre ja schlimm, wenn alle Comedian, so wie sie auf der Bühne sind, auch im normalen Leben wäre. Dann wären wir nur von Irren umgeben. Ich freue mich und sage ein herzliches Willkommen an Dieter Tappert. Und wir sagen Dieter Tappert, ja, den kennen die meisten natürlich als Paul Panzer. Lieber Paul, großartig, dass das geklappt hat. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass es so läuft wie tatsächlich mit Olaf Scholz, der ja gerne mal auf eine sehr lange Frage dann sagt irgendwie, nö.
Du hast mir ja noch keine Frage gestellt, von daher weiß ich noch nicht. Nein, Quatsch, so bin ich nicht, also keine Sorge. Aber du hast mich ja ganz gut beschrieben.
Aber das heißt mit anderen Worten, Smalltalk ist, wenn du irgendwo hinkommst, dann machst du es so, ich erzähle es immer gern, Olaf Scholz, wenn man den trifft, dann kommt er auf einen zu und dann sagt er, na. Und denkst du so, wie na? Was na? Wie geht's weiter? Und dann geht es nicht weiter und es ist unglaublich schwer. Bist du auch so jemand, der dann einfach bewusst Hallo sagt oder bist du jemand, der diese Begegnung sowieso meidet?
Ja, also ich versuche es zu meiden, ohne dass das so aussehen soll. Also ich bin jetzt nicht, es ist nicht so, dass ich Menschen nicht mag. Ich erkenne das durchaus als ein Manko auf meiner Seite. Also ich bewundere auch Leute, die das können, die in den Raum kommen und jedem irgendwas sagen können und ein angeregtes Gespräch führen können. Ich kann das tatsächlich nur über Dinge, die mich tatsächlich interessieren. Und ansonsten fehlen mir einfach die Worte. Das ist auch nicht despektierlich gemeint, so dass ich sage, das ist mir jetzt zu blöd, mit dir zu sprechen. Mir fällt dann einfach nichts ein.
Wie ist es denn in Kontakt mit Fans?
Ja, da habe ich natürlich dadurch, dass das meist dann immer so ein bisschen die ähnliche Fragen sind, habe ich mir da natürlich ein kleines Repertoire zugelegt. Also so minimal einen Smalltalk-Baukasten habe ich schon dabei, aber der ist, der beschränkt sich vielleicht auf 12, 13 Teile. Also wenn du jetzt Fan wärst, sag, Mensch, Paul, und schön, dass du hier bist. Und dann kann ich natürlich auch sagen, Mensch, auch schön, dass du hier bist. Und wie geht's denn? So, aber alles, was, sag ich mal, über 2-3 Minuten hinausgeht, da muss es mich schon interessieren und dann kann ich auch stundenlang über ein Thema sprechen.
Das war jetzt meine nächste Frage, wie funktioniert das dann auf der Bühne? Das sind dann also Themen, die dich erstens interessieren und zweitens, die gut vorbereitet sind, wo du da auch viel zu sagen hast.
Ja, genau. Also einmal habe ich mir natürlich im Vorfeld überlegt, was möchte ich irgendwie sagen und humoristisch sozusagen verarbeiten und die Leute damit zum Lachen bringen. Und es ist so ein bisschen um die Ecke gedacht. Ich bin ja so in der schizophrenen Situation, ich muss mir ja meinen Körper teilen. Auf der einen Seite habe ich ja den Paul, den natürlich bewusst überzeichneten Charakter. Und auf der anderen Seite bin ich aber der ich bin. Deswegen habe ich mir, glaube ich, auch so ein bisschen den Ruf erarbeitet und weshalb das ja jetzt schon auch 20 Jahre ziemlich gut funktioniert ist. Ich bin eher so der Typ auf den zweiten Blick. Also wenn man mich nicht kennt oder ich habe ganz viele Leute, die kennen mich dann vielleicht irgendwie so aus dem Internet oder so und die kommen dann irgendwann mal zur Show und dann kriege ich dann ganz lange E-Mails zu sagen, Ja, eigentlich wollte ich gar nicht zu Ihnen. Ich wurde mitgenommen und schreiben dann aber einen wirklich sehr netten und langen Brief darüber, wie toll Sie das finden, dass Sie eine, quasi nicht das bekommen haben, was Sie erwartet haben, sondern eigentlich etwas, wo Sie gesagt haben, Mensch, das war ein toller Abend.
Das ist schon, es klingt irgendwie gar nicht so, als ob du wenige Worte machst, das freut mich sehr. Wir machen ja in diesem Podcast auch immer verstehen, wie Leute geworden sind, was sie geworden sind. Ich habe jetzt gerade gedacht, Panzer ist dann kein Zufall gewesen, dass du sagst, du bist zwei Personen in einer und sozusagen, dass der Künstlername Panzer ist nicht sozusagen der Panzer, den man um sich rummacht?
Nee, das war tatsächlich Zufall. Ich hätte da gerne eine ganz tolle Geschichte zu, aber ich habe früher ja auch bekanntermaßen Radio gemacht, also auch Radio, bevor es in Anführungszeichen lustig wurde. Habe auch viel so im Hörspielbereich gemacht und du hast im Radio natürlich einen sehr, sehr hohen Verschleiß an Charaktere und eine dieser Figur war dann irgendwann mal Paul Panzer und ich hatte einfach ein bisschen Spaß an dieser Alliteration und bin ja auch Donald Duck beziehungsweise Disney-Fan oder die arbeiten ja auch immer sehr oft, ne? Donald Duck, Daisy Duck so, und so kam das irgendwann, war ein blöder Zufall und das ist dann geblieben und ja, es ist, also es gibt keine besondere Geschichte, einfach nur ein Name.
Und eigentlich wolltest du Tierforscher werden. Das ist ganz lustig, weil ich hatte neulich den Chef der Deutschen Meeresstiftung in diesem Podcast, der auch ein großer Fan von Jean-Yves Cousteau war oder ist immer noch, und das warst du auch, und wolltest Tierforscher werden. Jacques Cousteau, nicht Jean.
Genau. Jacques Cousteau mit seinem Schiff Calypso.
Genau.
Ja, tatsächlich. Also wir müssen jetzt natürlich so auch wahrscheinlich für die Hörer so in eine Zeit zurückgehen. Ich weiß nicht, ob man sich das noch vorstellen kann. Ich kenne so dein Hörer-Zuschauer-Klientel nicht, aber es ist natürlich in der Zeit, wo es noch kein Internet gab und keine Mobilfunktelefone und die Fernseher irgendwie 5, 6 Programme hatten. Und ja, da war meine Welt, also wenn es dann nicht Tierfilme waren von Heinz Sielmann oder Chimek oder Cousteau oder wie sie alle hießen, dann habe ich tonnenweise Bücher tatsächlich gelesen und habe mir Landkarten angeguckt und habe da eingezeichnet, wo welche Tiere leben und ja, so das, ich fand das immer großartig und ich fand das total lustig. Ich habe vor Jahren habe ich Zeugnisse aufgeräumt und habe das Zeugnis der Klasse 1b gefunden, was furchtbar war. Also Dieter, also in dem Fall Paul, konnte seinen Äußerungsdrang nur unvollkommen steuern, sehr impulsiv, so. Also all das. Aber als einziges Positives stand, er verfügte über ein außergewöhnliches Wissen im biologischen Bereich. Und das war, das fand ich dann schon toll. Und die Lehrer waren dann auch manchmal verwirrt, wenn ich so in der dritten Klasse nicht gesagt habe, das ist eine Zauneidechse, sondern gesagt, Lacerta viridis ist der Fachname und habe dann schon die lateinischen Namen dazu gesagt. Das fanden die, glaube ich, so ein bisschen befremdlich.
Warum hast du diesen Weg dann nicht weitergeführt? Viele, die in diesem Podcast sind, tatsächlich, die haben diese Vorstellung, das zu werden, relativ früh, gerade wenn es um Tiere geht, interessanterweise, und verfolgen das dann auch, weil sie so fasziniert sind davon. Wann bist du davon abgekommen?
Also einmal war ich, muss man ja sagen, so ein bisschen in so einer Welt groß geworden. Mein Vater ist Schmied, meine Mutter war viele Jahre Altenpflegerin. Also ich sage das jetzt ohne Wehmut, aber das war eher so das normale, einfache Leben. Und da ist natürlich solche Berufswünsche, die abseits von dem liegen, was man so kennt. Ja, ich werde Schreiner, ich werde Schmied, ich werde Feuerwehrmann, wäre ja dann noch, das wäre ja schon, aber Tierforscher, ja, da findest du jetzt nicht sonderlich viele Unterstützer. Gar nicht mal, weil die das nicht wollen, sondern weil die das sich nicht vorstellen können. Also irgendwie, ich werde Tierforscher, ja. Gab halt auch nicht das Berufsbild des Tierforschers. Man hätte dann wahrscheinlich Biologie studieren müssen oder Naturwissenschaften oder meinetwegen Fotograf oder aber das lag alles außerhalb dessen, was für mich möglich gewesen wäre, auch einfach aufgrund meiner schulischen Leistung.
Was bist du denn dann geworden nach der Schule? Erstmal.
Ich habe dann tatsächlich bei Rheinbraun. Das war dann die Firma, bei der auch mein Vater gearbeitet hat. Ne? Diese kennt man mit diesen Riesenbaggern, die diese Riesenlöcher und die Braunkohle fördert. Da habe ich eine Ausbildung zum Schweißer gemacht, weil mein Vater gesagt hat, du kannst machen, was du willst, aber du lernst erstmal hier einen Handwerksberuf. Und Schweißer war immer so schon auch was Spezielles, weshalb man sich nie aus Sicht meines Vaters Sorgen machen müsste, einen Beruf zu kriegen. Also der sagte dann, zur Not kannst du auf der Bohrinsel arbeiten. Und hat wahrscheinlich schon gehofft, ich würde nach der Ausbildung wäre ich schon direkt weg, offshore. Und damit habe ich angefangen und habe dann parallel aber beim Radio so ein bisschen, da kamen gerade diese Lokalradios auf und habe dann so ein bisschen beim Radio nebenbei so angefangen und war auf irgendwelchen Kaninchenzüchter Jahreshauptversammlungen.
Aber warst du da wirklich, weil das ist ja sozusagen das, was einem, wenn man als Journalist ist, immer wieder verfolgt, diese Geschichte mit den Kaninchenzüchtern. Bin jetzt eben seit 35 Jahren in diesem Job. Ich habe noch nie eine Geschichte, und ich war auch an Lokalzeitungen, noch nie eine Geschichte über Kaninchenzüchter gemacht, produziert oder gelesen. Aber du hast tatsächlich,
Das ist so eine wirklich massive Lücke in deinem Lebenslauf, also gerade wenn du Journalist bist.
Tatsächlich, was hast du tatsächlich gemacht?
Ja? Ich meine, auf dem Land, das ist nicht despektierlich gemeint, aber ja, da trägt man halt auch, gerade wenn du als Praktikant am Radio angefangen hast, nicht die ganz großen Räder, ja. Also da musst du schon ein paar Jahre dich wirklich hervorgetan haben, wenn du dann mal den stellvertretenden Bürgermeister treffen darfst und dem ein paar Fragen stellen darfst. Aber ich komme ja so aus dem Kreis Düren, und der Kreis Düren daran angeschlossen, wer weiß, wie viele Dörfer, und auf jedem Dorf gab es dann einen Taubenzüchterverein und einen Kaninchenzüchterverein und den Fußballverein, und daraus bestand dann eben auch die Welt. Also ich war bestimmt 50 Mal auf dem Kaninchenzüchter-Dings. Also deswegen fällt mir das immer so ein, weil das so naheliegend ist. Also ich kann aber verstehen, dass das für dich fast so wie so ein Klischee klingt, aber das ist tatsächlich so.
Bei Taubenzüchter wäre ich mitgegangen. Und wie bist du dann, also du bist Schweizer, arbeitest nebenbei fürs Radio, und wie bist du dann, das ist ja der Traum von jedem, der beim Fernsehen arbeitet, der möchte vor die Kamera, und der beim Radio arbeitet, der möchte vor dem Mikrofon aber was sagen, was nicht nur mit, also nicht nur Kaninchenzüchtern Fragen stellen, sondern selbst was sagen. Wie bist du da rangekommen?
Wie gesagt, die ganze Radiolandschaft, dieses Lokalradio, was sich dann ja irgendwann so syndication-mäßig übers Land verbreitet hat, die wussten ja damals selber alle nicht, wie es geht. Da waren dann, es war dann so ein zusammengewürfelter Haufen. Es gab dann einen Chefredakteur, und man hat diese Station dann aus dem Boden gestampft. Die bekamen dann mal sozusagen Geld für ein Jahr, und dann hat man geguckt, okay, was passiert da? Und man muss auch dann relativ viel Strecke on-air sozusagen besetzen. Und das kostet natürlich alles Geld. Und wenn du dann jemanden hast wie mich, der gerade angefangen hat, also mich konnte man dann natürlich sehr gut ködern mit, du darfst, aber du kriegst natürlich kein Geld. Und da man gemerkt hat, dass ich da schon ein lustiger Typ bin auf den zweiten Blick, habe ich dann am Wochenende immer so Zeiten bekommen, wo eigentlich eh nichts lief. Ja, da hat man gesagt, ja, komm, dann machst du irgendeinen Mist. Und das habe ich dann gemacht, irgendeinen Mist. Ne? Und habe dann samstags irgendwie 4 Stunden Quatsch erzählt und Musik gemacht. Und die Leute fanden es aber toll. Und ja, wie das dann so ist, wenn was erfolgreich ist, dann haben dann die Entscheider auch irgendwann, sagen die mal, oh, okay, ja, das vielleicht können wir mit dem noch andere Sachen machen. Und so kam dann eins zum anderen.
Wie lange haben die dich denn umsonst da arbeiten lassen? Also wann haben sie gesagt, dem Dieter müssen wir vielleicht doch mal...
Das war eben nach einem halben, dreiviertel Jahr, aber die haben das schon erstmal laufen lassen. Was aber auch mir zugute kam, das ist ja oft so, wenn man nicht gleich mathematisch an Dinge rangeht, sondern du hast ja heute ganz viele Jugendliche, die, ich kriege das ja so mit, so, ja, aber sie, ja, ich will irgendwas machen, wo ich schnell viel Geld verdiene und so, das sind natürlich immer so Motivationsebenen, die suboptimal sind, weil sie nicht das fördern, was eigentlich aus dir zutage treten möchte, nämlich das, was dich wirklich glücklich macht, das, was dir Spaß macht, das, wo du stundenlang irgendwie sitzt und machst, ohne etwas dafür zu erwarten. Und von daher war das ein super Spielplatz für mich, und ich konnte alles ausprobieren, und da hat auch keiner gesagt, hör mal, das war aber jetzt so oder so. Da habe ich gesagt, ja, ich kriege ja kein Geld, was mir jetzt Gehalt streichen oder was. Also das war ganz gut.
Wie lange hast du dann noch parallel als Schweißer gearbeitet oder hast du dann gar nicht? Doch, hast du ja, musst ja irgendwas.
Auch ein paar Jahre irgendwie. Dann kam ja damals noch die Bundeswehr dazwischen. Das war ja noch Pflicht dann. Und dann war ich ein Jahr bei der Bundeswehr. Und aber dann immer parallel Radio. Und als ich dann bei der Rhein-Braun aufgehört habe, habe ich dann studiert in Köln, Kunst- und Medienpädagogik. Aber das war auch so, ja, ach.
Warum? Warum warst du eigentlich schon auf einem ganz guten Weg als Radiomensch, oder?
Ja, aber ich habe für mich irgendwie gemerkt, es ist auch eigentlich nur eine Sprosse irgendwohin, wo ich das Ziel noch nicht kenne, wo ich gemerkt habe, ja, das macht Spaß, aber das kann ich jetzt auch nicht irgendwie oder will ich nicht immer weitermachen, sondern ich bin leider also ein sehr ungeduldiger Mensch. Das betrifft aber auch, was so meine persönlichen Entwicklungen angeht. Also wenn ich dann irgendwas gemacht habe und habe das dann ein halbes Jahr gemacht, selbst wenn dann alle sagen, boah, das ist ja super erfolgreich, meistens dann habe ich dann noch Leute vom Kopf gestoßen, habe ich gesagt, nee, ich mach's nicht mehr. Ja, wieso? Und dann geht's dann plötzlich los. Ja, liegt's am Geld? Okay, du kriegst jetzt Geld und so. Aber dann schlägt es natürlich genau in die andere Richtung und ich sage, nee, ich muss weiter.
Wie gut war es da, nicht zu wissen, wo es hinführt?
Das ist natürlich,
weil viele haben ja so ein Ziel, ne? Also viele haben so ein krasses Ziel, ich will mal das werden und dann arbeiten. Mhm. Bei dir war es anscheinend nie so, ne?
Nee, ich kannte immer nur, wie soll ich das sagen? Ich kannte immer nur das, im übertragenen Sinne vielleicht so, dass das Land, in das ich wollte, aber nie die Stadt. Also ich wollte irgendwas mit Kreativität machen, ich wollte irgendwas mit Kunst machen, ich wollte irgendetwas machen, wo ich Leute zum Lachen bringe. Das klingt jetzt so sehr analytisch. Damals hat man so gesagt, Klassenclown. Das war schon immer, ich weiß jetzt auch nicht genau tiefenpsychologisch, wo das herkommt. Ich hatte immer das Bedürfnis, irgendwie, dass die Leute lachen, weil das für mich so ein Stück weit ein Indiz für eine Anerkennung auf irgendeiner Ebene ist. Und das war mir irgendwie wichtig, dass ich meine, wir wollen ja alle nur geliebt werden, aber dass jeder hat da andere Formen, wie er dann die anderen dazu bringt. Und bei mir war das immer, habe ich immer gemerkt, so Humor ist eine ziemlich kurze Linie zwischen zwei Menschen.
Mhm. Und die schönste, da gebe ich dir total recht. Wann hast du denn gemerkt, dass du es geschafft hast?
Habe ich es geschafft?
Das ist die Frage. Peter Maffay hat vor ein paar Wochen in diesem Podcast gesagt, genau das, ich habe es gar nicht geschafft. Wo man da denkt, ja, natürlich hast du es geschafft und du hast es auch geschafft. Also wir kommen nachher noch darauf, du trittst in Hamburg jetzt nicht mehr irgendwie in einem Hobbes-Lustspielhaus auf, wobei ich gar nicht weiß, ob du da mal warst. Sondern in der Barclays Arena, da muss man sagen, in Hamburg gibt es nicht viel Größeres. Also Volksparkstadion wäre noch was, aber ja. Also da denkt man schon, also als Comedian.
Ja, das stimmt. Aber das, aber du hast ja eben selber gesagt, das ist halt immer auch eine Frage der Ebene, von wo aus man die Frage stellt. Ist es, misst man das, in was misst man das? Misst man das in Zuschauern? Dann habe ich es geschafft. Mhm. In Geld auch vielleicht, wahrscheinlich, doch, ja. Aber misst man das in persönlicher Zufriedenheit, in Glück, in diesem Gefühl, ja, ich bin jetzt angekommen und das ist jetzt alles schön so, dann bin ich nicht angekommen.
Was aber, wenn ich den Leuten glauben darf, die dich besser kennen als ich und mit denen ich vorher gesprochen habe, aber in dir drin steckt, ne? Die sagten mir, weißt du, der Paul, der wird nie irgendwie zufrieden sein. Genau, was du eben gesagt hast, der hat irgendwas geschafft und ist ein Gedanken schon beim nächsten Thema. Wir sind eigentlich ganz froh, dass er jetzt schon so viele Programme gemacht hat und nicht irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, ich mache was völlig anderes.
Hm. Ja, das stimmt. Getrieben wäre so das richtige Wort.
Aber was treibt dich denn? Was treibt dich? Also einige treibt, das habe ich in diesem Podcast auch viele, die sagen, in mir drin ist, dass ich immer der Beste sein will. Ich kann es nicht ertragen, wenn jemand besser ist als ich. Das ist ja nicht dein Antrieb.
Nee, überhaupt nicht. Das ist, keine Ahnung. Ich, dieses Gefühl von erfüllt sein. Dass man erfüllt ist, von was auch immer. Man will ja, wenn man erfüllt ist, von was Positivem erfüllt sein. Also, und da habe ich das Gefühl, dass ich habe manchmal so Momente, dann denke ich, ah ja, jetzt doch, jetzt gerade ist es gut, aber das sind Momente, das ist nie eine nennenswerte Zeitspanne, weil dann immer wieder, ja, aber so und wieso ist das so oder und ich mache das, vielleicht ist das das Problem, dass ich das nie von mir alleine abhängig mache, sondern auch immer die Umgebung und die Umwelt und das Geschehen, in dem ich mich bewege. Und das ist leider eben auch nie perfekt. Und das, ich bin auch ein sehr empathischer Mensch. Also wenn ich dann wieder irgendwas sehe, wo ich sage, obwohl ich mich da eigentlich aus allem raushalten will, so, aber ich kann mich nicht dessen erwehren, dass mich das emotional dann packt und dann ist es wieder vorbei mit der, ich bin aber gerade so erfüllt.
Ist das bei dir auch so, wie das Ildiko von Köthi hat das mal gesagt, die Schriftstellerin, die ja nun wirklich auch extrem erfolgreich ist und die sagt, ich gucke, wenn ich bei Amazon auf die Kritiken gucke, meiner Bücher, da sind 2000 Kritiken. Ich lese die drei, die schlecht sind. Und die nehme ich mir so zu Herzen, dass ich dann sage, ich gucke mir das nie wieder an. Ist es bei dir auch,
auch so? Ja, absolut. Also es gibt ja auch bei uns dann diese, ne, also einmal kriegst du Post und Mails und noch handgeschriebene Sachen, aber es gibt ja auch so im Internet dann die, wo Tickets gekauft werden, Eventim oder so. Und da schreiben ja auch immer die Leute, wie es war. Und da ist es genauso. Du kannst pro Seite, glaube ich, immer nur 3 Kritiken sehen. Und wenn ich schon sehe, die haben überall 5 Sterne, dann klicke ich schon auf Seite 2, weil das will ich nicht. Klick so lange durch, bis ich auf Seite 9 bin und sehe dann einen, wo da nur 3 Sterne sind. Und dann, war ganz okay, hab aber schon Besseres. Keine Ahnung, dann ist gleich wieder so, dass ich denke, ja, aber was müsste ich dann anders machen und irgendwie, vielleicht bin ich drüber, vielleicht ist es an der Zeit, vielleicht, es ist schon so ein bisschen pathologisch, ja.
Wie ist es denn dann auf der Bühne? Du stehst auf der Bühne in der Barclays Arena, ich habe gesagt 29. März, wie viele Leute kommen denn dann da so? Also es ist ja, Barclays ist ja von paar Tausend, wie ist es dann? Weil guckst du dann, wie reagiert jemand und nimmst du dir 3, 4, 5 Leute und sagst, okay, wenn die jetzt nicht lachen, dann muss ich noch in eine andere Richtung gehen. Ist es das Gesamterlebnis, was dann da kommt? Also woran orientierst du dich dann?
Ja, da ist es dann tatsächlich meist so, dass es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass jemand unzufrieden ist. Also eher das Gegenteil. Aber dem Braten traue ich dann auch nicht. Dann sage ich, ja, hier ist einfach eine gute Akustik. Das ist irgendwie so. Und komme dann von der Bühne und sage dann zu den Leuten von mir oder zu meinem Team, sage ich, oh, die sind aber verhalten, oder? Und die schütteln nur den Kopf und sagen, du spinnst. Und ich weiß, dass das auch sehr schnell so aussehen kann, so Fishing for Compliments oder dass man sagt, da wird kokettiert. Einfach, es ist nicht so. Es ist nicht, ich will auch gar nicht hören, dass sie sagen, wie toll das ist. Also das ist wirklich nicht fair der Realität gegenüber, dass ich da oft so bin, wie ich bin. Aber ich kann da nicht raus aus meiner Haut. Also ich kann ja sagen, ja, ist ja super Stimmung, aber 2 Millimeter unter der Hautoberfläche denke ich irgendwie, ist vorbei.
Aber es ist interessant. Das heißt, die super Stimmung beziehst du immer auf andere Faktoren. Wenn aber die Stimmung schlecht ist, dann ist es eindeutig, das ist ja meine Schuld.
Ja, kann man so sagen. Und da gibt es sicher Psychologen, mit denen könnten wir jetzt nochmal ein Zoom-Meeting drüber führen und da kann man sicher auch antworten, die ich natürlich eigentlich selber kenne, wenn ich weiß gar nicht, ob dich das dann so weit interessiert, dass wir jetzt tiefenpsychologisch werden.
Ja, natürlich.
Ich glaube, es kommt so ein bisschen, und das meine ich auch das, ich meine alles sowieso ohne eine Zuweisung von Vorwürfen überhaupt, aber ich, mein Elternhaus war so ein bisschen, also meine Mutter war immer so meine, die hat mich immer supportet und hat immer gesagt, toll und toll und toll. Oft, wo ich dann damals schon gesagt habe, hör auf, das immer zu sagen, das ist nicht toll, das ist so. Aber mein Vater war das genaue Gegenteil. Es ist egal, was ich gemacht habe, der hat immer gesagt, ja gut, dann muss man gucken. Also es war nie gut genug. Und ich glaube, aus dieser Gegensätzlichkeit habe ich dann eben auch so ein persönlich unterschiedliches Empfinden dafür bekommen, wann was gut sein sollte. Also ich habe kein gesundes Gefühl dafür, wie es ist. Und das kommt, glaube ich, so ein bisschen daher. Ist mir aber persönlich, wenn ich einen Meter Abstand nehme und auf mich drauf schaue, mir sogar, ehrlich gesagt, kann ich da ganz gut mit leben. Ich finde eigentlich noch schlimmer ist, und die Menschen gibt's, die immer alles super finden, ne? Die immer sagen, von sich selber, die, und da kenne ich auch viele und kenne auch viele aus der Branche, sage ich mal, die dann sagen, ja, ich bin einfach geil, ne? Das ist ja irre.
Ich finde es auch, das ist ja eigentlich, nee, nicht nur eigentlich, das ist ja sympathisch und irgendwie auch verständlich, finde ich übrigens genauso verständlich, wie dass Menschen wie du eben halt im normalen Leben auch nicht rund um die Uhr lustig sind. So, das ist ja immer dieses, das Missverständnis, glaube ich, was viele dann haben, dass sie sagen, Mensch, wenn einer auf der Bühne lustig ist, muss er immer auch lustig sein und dann im Zweifel auch oberflächlich und so. Und das genaue Gegenteil ist dann ja oft der Fall, ne? Wahrscheinlich, oder muss man, wenn man Menschen zum Lachen sein will, in Wahrheit tiefgründig sein, weil man sonst gar nicht versteht, womit man sie zum Lachen bringen kann?
Mir hilft es, so zu sein, weil ich glaube, wenn man persönlich und das, was einen antreibt und das, was einen bewegt und die Gedanken, die einen so durch den Tag, durch das Jahr, durch das Leben führen, wenn die eine gewisse Tiefe aufweisen, dann hat auch ein daraus resultierender Humor, mit dem man Leute unterhält, eine entsprechende Tiefe. Man kann ja Leute zum Lachen bringen mit seichten Mitteln, sage ich mal. Aber ja, mir hilft das, dass ich freue mich dann auch immer diebisch, wenn ich so Sachen habe und Leute das gar nicht wahrnehmen. So, dann habe ich immer großen Spaß und manchmal nimmt es einer wahr und dann freue ich mich.
Das heißt aber, du kannst auch damit leben oder du kannst dich auch darüber freuen, wenn du einen guten Gag, eine gute Bemerkung machst und keiner lacht darüber? Oder nur wenige lachen darüber? Ja, okay.
Ja, doch, kann ich schon. Weil die. Ich weiß einfach aufgrund der, ich meine, diese Programme sind ja auch, wenn ich die drei nochmal gespielt habe, dann kann ich sie auch und kenne auch die Mechanismen, wie sie funktionieren. Also selbst wenn ich dann so kleine Easter Eggs, würde mein Sohn sagen, aus der Computer, wenn ich da so kleine Dinge einbaue, wo ich selber Spaß habe und nur wenige das erkennen, selbst wenn sie es nicht erkennen, ja gut, 4 Sekunden später kommt ein neuer Gag und dann ist es auch gut. Aber ich bin da sehr und das sieht man der Figur auch nicht an. Das finde ich auch schön, dass ich da sehr akribisch bin. Und das habe ich so auf allen Ebenen. Wenn ich zum Beispiel mein Bühnenbild baue ich immer selber. Und da bin ich echt gnadenlos. Also da bin ich total toleranter Mensch. Also wenn du mir sagst, pass auf, und ich möchte das aber jetzt und ich habe meinen Hund hier noch nass links rasiert und der trägt eine Sonnenbrille, dann sage ich, ja gut, dann musst du ja wissen. Aber wenn es um meine Dinge geht, die ich so arbeite und wo ich sage, Bühnenbild, das jetzige Bühnenbild ist sehr dystopisch, zerstörte Stadt, alles überwuchert, da renne ich dann irgendwie noch eine halbe Stunde vor der Show und zupfe das künstliche Efeu nach, weil ich sage, nein, das könnt ihr doch so weg. Und dann rede ich mit den Jungs und die schütteln wieder nur den Kopf und wissen genau, ja, der hat sie halt nicht alle. Aber ich sage, aber so wächst doch kein Efeu irgendwie. Und dann aber dann. Und so verliere ich mich dann in Details und aber ich bilde mir ein, also einmal ist es ja so, dass mir das gut tut, weil ich mich damit beschäftige und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch beim Zuschauer eine Ebene, die Dinge spüren, ohne sie zu sehen. Ich habe letztens irgendwie ein langes Interview gelesen mit Quentin Tarantino, der auch was so seine Filme sagt, dass er sagt so, es sind die Details, die da Geschichte so machen, dass sie großartig wird. Also auch eigentlich die Dinge, die man gar nicht sieht, die man aber weiß als Macher, als Regisseur, dass sie da sind, schaffen dann so eine Metaebene.
Es muss ja eine Erklärung dafür geben, dass einige Menschen extrem erfolgreich sind mit dem, was sie machen, und andere, die eigentlich fast dasselbe machen, nicht erfolgreich sind. Und ich habe noch nicht drüber nachgedacht, aber vielleicht sind das diese Details. Stell mir aber tatsächlich gerade vor, wenn du so ein Bühnenbauer bist und dann kommt der Künstler und sagt, sagen Sie mal das Efeu, haben Sie schon mal Efeu gesehen? Man kennt das in Hamburg, Udo Lindenberg ist auch so fanatisch, der dann irgendwie jedes Kleinigkeit, und Leute denken, du bist Udo Lindenberg, du bist Paul Panzer. Was soll das? Aber vielleicht ist das Erfolgsgeheimnis. Du hast es gerade gesagt, ab Paul Kalypse, das ist ja das aktuelle Programm, jede Reise geht einmal zu Ende. Und da haben ja offensichtlich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, viele auch gezuckt und haben gedacht, Mist, jetzt ist er doch wieder auch an diesem Punkt irgendwo angekommen und gesagt, das war's. Ich habe die Schnauze voll, ich mache nochmal wieder das andere. Ist das wievielte Programm? Das 9., 8., 9., so?
9.
9. War das, wir können jetzt auflösen, nein, es kommt ein anderes Programm. Achso, die Apokalypse, Apaukalypse, war nicht das Ende. Aber schwang das da mit? Oder war das nur, weil die Gesangsstimme?
Ja, und das ist jetzt, ja, das, also jetzt, wenn du das mich so fragst und ich da ja auch nicht lügen will, kriegst du jetzt diese exklusive Antwort,
wow,
die damit auch raus wäre. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht. Ich war mir natürlich bewusst der Doppeldeutigkeit, also dieses jede Reise geht einmal zu Ende, kann ja auch auf den Menschen als solches bezogen sein, was ja wiederum in sich schlüssig wäre zum Titel Apokalypse. Aber ich habe tatsächlich so darüber nachgedacht, dass ich dachte, Mensch, das wäre ja auch irgendwie ein schöner Weg, den Paul mit in seine Atome aufzulösen. Und dann kam aber so ganz viel, also jetzt nicht nur von Fans, die das dann auch irgendwie gespürt hatten, sondern natürlich auch, ich bin seit über 20 Jahren mit der gleichen Crew unterwegs. Das ist ja, sind ja mittlerweile nicht nur Mitarbeiter, das sind ja Freunde, das ist ja Familie. Da macht man sich dann schon seine Gedanken und sagt, ja, und was machen die dann? Und dann kam ich so wieder in so einer Phase, dann hatte ich letzten Sommer relativ viel Zeit, wo ich dann gesehen habe, also gar nichts tun ist auch nicht meins. Und so kam das dann. Dann hatte ich auch Spaß wieder an den Gedanken zu spielen und irgendwie was Neues zu erfinden. Und der Kompromiss war dann, dass wir jetzt mit dem neuen Programm aber deutlich weniger spielen, was so die Schlagzahl angeht. Also ganz früh habe ich 4-mal die Woche gespielt, irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. In dem aktuellen Programm spiele ich 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Und in dem neuen Programm habe ich gesagt, wir reduzieren das nochmal. Und ich spiele, wenn ich spiele, auch nur noch 2-mal. Und also wir werden die Gesamtzahl wahrscheinlich dann so um die Hälfte irgendwie eingekürzt haben.
Und weil es dich sonst selber irgendwann dann doch langweilt?
Ja. Ja, also genau, langweilt auf so einer Ebene, die aber schwer nachvollziehbar ist für Leute, die dann gerade das, was ich mache, dann auch gut finde. Und so wie du eingangs sagtest, ja, also jetzt objektiv oder als Außensteher betrachtet, der hat doch alles, dem geht's doch gut, der irgendwie sitzt mit dem Arsch in der Butter, wie man so schön sagt. Das ist die Draufsicht, aber die Innensicht ist dann eben eine andere. Und da bin ich dann manchmal schon so, dass ich da irgendwie so mit so die letzten 5 Minuten, bevor die Show losgeht, stehe ich immer alleine hinter der Bühne. Und da ist dann manchmal schon auch so Schwermut mit dabei und so, dass ich denke, ich könnte aber jetzt auch im Wald spazieren gehen.
Hast du dann manchmal so dieses, das ist ja ein Gefühl, was ich so faszinierend wie erschreckend finde, so dieses Gefühl oder diesen Gedanken, wenn du 5 Minuten vor der Show bist, was ist eigentlich jetzt, wenn ich nicht auf die Bühne gehe, sondern hinten rausgehe und einfach abhau?
Ja, habe ich auch schon, aber dann ist so, dann kommt dann, und dann ist das, macht dann wieder der empathische Paul so, wo ich sage, aber das irgendwie, das ist Unsinn, dass du jetzt so eine Entscheidung treffen würdest, weil auf der einen Seite sind dort Menschen, die irgendwie haben ein Ticket gekauft, das ist, weiß Gott, teuer genug, haben sich das unter Umständen irgendwo gespart und haben sich gefreut auf den Abend und jetzt bin ich das Arschloch irgendwie, das den kaputt macht. Da komme ich dann sehr schnell zu dem Punkt und sage, nee, also wenn das mein Gefühl ist und ein Gefühl, was immer wieder und immer häufiger kommt, dann muss ich grundsätzlich was ändern, aber das kann ich jetzt nicht auslassen an Leuten, die jetzt hier sind, um einen schönen Abend zu haben.
Der Titel dieses Programms, das Programm, was du jetzt noch spielst, passt dir auch wunderbar zu der Zeit. Der neue Titel, Schöne neue Welt, zumindest der erste Teil, da denkt man, ah, da gibt es doch jemanden, es gibt noch Hoffnung. Dann kommt der, sagen die Subline, Welcome to Hell. Das klingt für mich so wie dieses Gefühl, was man im Moment hat. Man hat das so in diesen Tagen, wenn man an den einen Tag sieht man Wolodymyr Zelensky und Donald Trump, wie sie sich anschreien im Weißen Haus. Und dann 2 Wochen später plötzlich sitzen die Amerikaner und die Ukrainer an einem Tisch und sagen, wir haben Frieden über Friedensverhandlungen, wir helfen uns wieder und vielleicht macht Wladimir Putin auch Frieden und am nächsten Tag kommt dann Wladimir Putin und sagt, ich mache es nicht. Also ist das sozusagen dieses Gefühl, was du da zum Ausdruck bringen wolltest oder wie bist du auf diesen Gegensatz schöne neue Welt, Welcome to Hell gekommen?
Das auch das zeigt wahrscheinlich so ein bisschen die Dualität, die da bei mir immer mitschwingt. Also die Programme hatten schon immer endlich Freizeit. Was für ein Stress. Mhm. Glücksritter, vom Pech verfolgt. Also wahrscheinlich ist irgendwas in mir will das, dass ich sage, ich kann nicht etwas machen, was ich annonciere als 100% positiv, weil so ist die Welt nicht.
Das stimmt.
Und das ist, kommt da immer mit durch und wenn ich so meine, jetzt mal retrospektiv, so mein Leben mir anschaue, ich sag mal so, der glücklichste Typ war ich sowieso noch nie. Also diese Melancholie ist mir schon seit jungen Jahren eigen und ist aber auch ein ganz guter Katalysator, das dann so in Humor zu verpacken. Aber ich schaff's eben nicht ganz, jetzt irgendwie ein Theater zu spielen und zu sagen, alles super.
Bist du politischer geworden mit den Jahren?
Minimal, wenn. Aber ich glaube, Politik hat mich insofern, natürlich interessiert mich Politik und interessiert mich das, was auf der Welt passiert, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil ich, das ist mir zu groß. Und das erdrückt mich, mir das alles vorzustellen und was da alles passiert und was da gemacht wird. Und ich bewundere ja dann Leute so, ja, die für diese ganz großen Dinge dann auch kämpfen können, ja, sei es jetzt so ein Whistleblower, so ein Assange oder selbst eine Greta Thunberg oder wie auch immer, die sich da in so eine exponierte Position bringen und sagen, und ich rette aber jetzt die Welt. Ganz ehrlich, das wäre gar nicht mein Interesse. Also abgesehen davon, dass ich es natürlich nicht schaffen würde, habe ich aber auch diese dunkle Seite in mir, diese melancholische Seite, wo ich sage irgendwie, Leute, das kommt ja auch alles nicht von ungefähr. Wir Menschen sind eben auch wir Menschen. Und wie soll ich da einer Sache Absolution erteilen, wenn ich selber weiß, wie scheiße wir sein können?
Und dann sagen ja viele Künstler auch irgendwie, dass tatsächlich in diesen Zeiten die Menschen auch von Politik möglichst in solchen Zusammenhängen, bei solchen Auftritten weniger hören wollen, weil es sie halt runterzieht, ne?
Ja, absolut. Und das ist ja dieses, ich habe auch keine Lust, aber immer mit diesen Worthülsen zu arbeiten und sagen, ja, und die Politiker, die reden nur und die tun ja nichts, ist das so, die reden und tun nichts. Aber man ist es einfach müde, es immer wieder neu zu betonen, was in meines Erachtens nach, weil du eben auch Trump ansprachst, mit ein bisschen, das sage ich wertfrei, mit ein bisschen das Geheimnis von Trump ist, ja. Dass der ist ja zum ersten Mal jemand, der sagt was, und wenn das natürlich Müll ist und sagt, ich baue eine Mauer nach Mexiko, der baut die aber. Mhm. Also in sich eigentlich etwas Negatives, aber durch die Art der Umsetzung oder durch die Umsetzung überhaupt und den Worten, und sind sie noch so giftig, Taten folgen zu lassen, löst einfach bei vielen Leuten etwas aus, wo sie sagen, das ist das erste Mal, dass jemand etwas sagt und das auch tut, weil sie es einfach anders kennen von der Politik. Und das macht dann meiner Meinung nach auch so Leute wie so ein Trump so gefährlich, weil da Seiten in uns angeschlagen werden, deren Auswirkungen wir, glaube ich, noch gar nicht überblicken können.
Genau, und dass eben auch dann keine Sachen sind, in denen man abends irgendwie lachen möchte. Du hast es jetzt mehrfach betont, dass du eigentlich ja nie zufrieden und das Ganze dich nie 100% erfüllt. Aber gibt es so Momente im Leben? Und welche sind das dann, wo du sagst, ah, das ist so schön?
Also das habe ich so in den einfachen, ach, das klingt auch schon wieder so abgeschmackt, das habe ich auch so in den einfachsten Momenten, ja. Also wenn ich irgendwie mit den Hunden spazieren bin im Wald oder wenn ich, ich habe eine ganz kleine, einfache Hütte in Schweden, im Nirgendwo. Da kommt man auch mit dem Boot hin. Und wenn ich da bin und wo vielleicht andere sagen würden, oh Gott, hier fühle ich mich total einsam und hier fühle ich mich im vis-à-vis mit dem Universum fühle ich mich ganz klein, da fühle ich mich aber, da geht's mir dann gut, weil ich merke irgendwie, wie bedeutungslos ich bin und dass niemand was von mir will. Da kann ich dann einfach sein und gucken, dass das Feuer nicht ausgeht und So, das ist, allein wenn ich jetzt schon drüber spreche, ne, das ist auch dieses, was wir eben mit dem Smalltalk, wenn wir über Mist reden, dann gehen mir ganz schnell die Worte aus. Aber wenn ich über Dinge spreche, die mich begeistern, dann brauchst du gar nichts mehr sagen. Ne?
Das fällt mir, das freut mich sehr. Und ich war vergangenes Jahr zum ersten Mal in Schweden und dachte immer, was haben die Leute mit Schweden? Und jetzt verstehe ich das. Man kann es auch irgendwie nicht so richtig erklären. Ich fand interessant so eine Szene, wo ich neben einem Angler saß und der angelte und irgendwann dachte ich, jetzt muss man doch mal was sagen. Und der Angler dachte wahrscheinlich, und dann sagst du sowas wie, beißen Sie. Also absurd eigentlich. Und der antwortete irgendwann nicht. Und so nach 10 Minuten guckt er mich an und sagte nur, als ob es darauf ankommt.
Ja, schön.
So, und ich finde irgendwie, in diesem Dialog war quasi schon alles, ist eigentlich alles gesagt. Und das ist aber irgendwie interessant, dass das dich sozusagen nicht, dass dieser Erfolg, dieses auf der Bühne sein, dieses erkannt werden, dass es einem dann nicht korrumpiert oder verändert, sondern dass man am Ende irgendwie, dass es eben dann doch nicht das ist, was einen glücklich macht. Weil das würde man ja immer als normaler Mensch, der diesen Erfolg nicht hat, denken, sagen, oh, das ist doch, kommt auf die Bühne und die Leute lachen und jubeln und toll und volle Hallen und so. Mhm.
Genau, und das ist, glaube ich, bei mir, also nicht nur, dass es nicht so ist, das wäre ja okay für mich. Es ist eher so, dass es noch auf dieser, dass es noch in die andere Richtung geht, weißt du, einfach oft irgendwie schwer ist, weil das kriegst du gar keinem vermittelt. Du kannst keinem sagen, dass du irgendwie in Hamburg in der Arena spielst vor irgendwie 9000 Leuten. Und mich dann aber hinstellen und sagen, ja, aber eigentlich geht's mir nicht gut. Also das ist auch schon obszön fast. Deswegen sage ich das auch keinem, das kann man ja auch keinem sagen, aber wir sind ja jetzt unter uns und reden mal so über emotionale Dinge und da kann ich das sagen. Und das ist eben auch nicht gespielt. Und ich muss dann echt manchmal schmunzeln, wie gerade wenn ich so diese Social Media oder so dann so mal bei Leuten gucke, die dann, das habe ich auch ein bisschen im Programm, wo ich dann sage, die sitzen dann in Dubai, essen ein goldenes Steak, vergoldetes Steak in einem 20-Sterne-Hotel, klimatisiert, kein Sauerstoff und glauben, das ist das Größte von der Welt und zeigen uns das auch noch, wo ich sage irgendwie, meine Güte, also dann ist schon gut, dass man die Fenster da nicht öffnen kann.
Vielleicht letzte Frage. Warum machst du es dann? Du bist jetzt wie alt, so wie ich, über 50, ne? Das ist ja so.
54,
ja. 54, ja. Also ja, welchem Jahrgang?
72.
Und du könntest ja wahrscheinlich auch ohne Arbeit. Wahrscheinlich ist genug Geld da, du würdest gut zurechtkommen in den nächsten Jahren.
Doch, ja, auf jeden Fall. Weil ich auch. Auch da weiß ich nicht, was ich damit machen soll oder wüsste nicht, was ich machen soll. Das kommt ja auch dazu. Das ist alles so eine gleiche Schublade. Warum mache ich es? Weil das ist ganz schön, weil sich da der Kreis jetzt eigentlich wieder ganz schließt, weil ich sage, und das war schon so, als ich 10 war, ich finde es einfach total schön, wenn Leute lachen und wenn Leute sich kaputt lachen. Das wäre das Einzige, was mir, glaube ich, fehlen würde, dass ich sage, ich kann, da ist jetzt keiner mehr um mich rum, den ich jetzt gerade irgendwie zum Lachen bringe und sehe, wie die Leute irgendwie wirklich lachen und auch von innen raus. Das habe ich auch, wenn ich mit Freunden zusammen bin, irgendwie mit Kaya Jana oder so. Das ist ganz klein im Kreis, wenn ich mit dem Kaya Jana irgendwo in der Hotellobby sitze, weil ich ihn besucht habe und ich mache dann meinen Blödsinn und er lacht sich kaputt, dass ihm die Tränen runterlaufen, dann bin ich glücklich.
Jedes weitere Wort wäre jetzt eins zu viel. Ich habe noch 2, vielen Dank. 3, vielen Dank, lieber Paul. 4, mein Gott, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.